Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich freue mich für euch, den Text aus der Bibel lesen zu dürfen. Als erstes aus Lukas 9, die Verse 1 bis 2. Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt: Leidet jemand unter euch? Dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude? Dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Amen.
Wir haben es schon gehört, wir schließen heute unsere Reihe Treffende Worte mit dem Thema Worte der Heilung. Ich möchte Antworten auf diese Fragen suchen, die Ursula schon im Eingang erwähnt hat. Wie gehen wir mit Kranken um? Natürlich gibt es da die Profis unter uns, die Ärzte, das Medizinpersonal, die Therapeuten, die sich gewohnt sind, mit körperlich oder seelisch Kranken auch einen Weg zu gehen. Aber was haben wir ihnen als Christen, als Nachfolgerinnen von Jesus zu geben? Antworten darauf suchen wir erstens im Auftrag von Jesus. Zweitens im Verhalten von Freunden eines Kranken, eine Geschichte, die wir miteinander anschauen. Und drittens in den konkreten Anweisungen für Worte der Heilung, die wir aus Jakobus soeben in der Lesung gehört haben. Erstens also, wir suchen im Auftrag von Jesus. Wir haben in der Lesung aus Lukas 9 gehört, dass er seinen Schülern und seinen Nachfolgerinnen den Auftrag gibt, überall auf der Welt das Reich Gottes zu verkünden, Dämonen auszutreiben, Kranke gesund zu machen. Dieser Auftrag wurde in der Geschichte der Kirche immer wieder auf eindrückliche und selbstlose Weise umgesetzt wahrgenommen. Als zum Beispiel im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus Pestseuchen über Städte hinweg fegten, da flohen die Menschen aus den Städten, aber von den Christen lesen wir, dass sie in den Städten blieben, dass sie bei den Kranken blieben. Und einige, nicht wenige von ihnen, haben selbst mit dem Leben bezahlt. Aber sie taten das, um zum Ausdruck zu bringen, was Jesus gesagt hat: Den Dienst an Schwachen, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr an mir getan. Und die praktische Nächstenliebe wurde auch durch alle Jahrhunderte hindurch zu einem der stärksten Zeugnisse der Kirche, damals bis heute. Neben der medizinischen Versorgung ist aber auch die Seelsorge und das Gebet für die Kranken ein Teil dieses Auftrages, den wir von Jesus bekommen haben. Dabei rechnen wir natürlich ganz bewusst damit, dass Gott selbst ihnen durch sein Wort, durch seine Liebe, durch seine Heilungskraft an Leib und Seele begegnet. Hören wir nochmals hin auf diesen Auftrag. Es heißt, oder wir haben gehört, Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Jesus bevollmächtigt die, die bei ihm sind, die sich bei ihm aufhalten. Ja, er ruft sie zu sich. Die, die von ihm lernen, die, die mit ihm leben, die, die auf ihn hören, die ihn lieben, die ihm vertrauen. Versteht ihr? Voraussetzung für diesen Auftrag, den Jesus uns gibt, Gottes Reich zu verkünden, Dämonen auszutreiben und Kranke gesund zu machen. Die Voraussetzung ist die Verbindung mit Jesus, dass wir zu ihm kommen, dass wir bei ihm sind. Bevor Jesus dich aussendet, möchte er, dass du zu ihm kommst. Möchte er, dass er dein Herz, dass du ihm dein Herz schenkst. Dass er weiß, dass er sich auf dich auch verlassen kann. Ja, Jesus selbst, wir sehen es in seinem Auftrag, sprach Worte der Heilung aus. Er betete zum Vater. Ja, er befahl den Kranken, den Krankheiten zu weichen. Er befreite sie von Dämonen. Er machte auch ganz praktische Salben aus Spucke und Dreck und schmierte die auf dem Blinden seine Augen. Heilungen geschahen durch Wort und durch Tat. Und in allem sagt Jesus von sich, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Also er blieb in dieser Verbindung, in dieser Abhängigkeit vom Vater. Bei ihm bleiben war das Wichtigste, an ihm dran zu bleiben. In dieser Liebe und Hingabe mit dem Vater verbunden, suchte er vor allem, dass Gott die Ehre bekommt. Und ich denke, das hat Jesus ausgezeichnet in all seinem Reden, in seinem Handeln, in seinen Worten und Taten auch der Heilung. Lukas, der Evangelist, war Arzt und war besonders interessiert oder scheint besonders interessiert zu sein, wie Jesus mit den Kranken umgeht und wozu er uns anleitet und beauftragt. Er schaut Jesus sozusagen wie ein medizinischer Kollege über die Schultern und guckt, was er da tut und wie er das handhabt. Zum Beispiel in der Heilung des Gelähmten, die er in Lukas 5, 17 bis 26 beschreibt. Und ich möchte mit euch ein bisschen in die Geschichte eintauchen, in diese Geschichte der Freunde des Kranken. Wir lesen da am Anfang, als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Der Herr gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Und das müssen wir jetzt ein bisschen sichtbar machen, dass wir uns das besser vorstellen können. Da war also dieser Kranke, der lag auf dieser Bahre. Und ihr könnt euch vorstellen, er war, wir wissen nicht, wie lange er schon krank war. Wir wissen auch nicht, was er alles noch bewegen konnte. Vielleicht konnte er nicht mal mehr selber essen oder sich selber anziehen. Geschweige denn davon, dass er arbeiten konnte oder sich selbst versorgen. Das heißt, er wurde wahrscheinlich jeden Tag auf seiner Bahre irgendwo an eine Ecke gesetzt und bettelte um Almosen. Für die Gesellschaft war er wertlos, invalid, wie wir sagen. Er konnte nichts beitragen. So lag er auf seiner Matte und wartete, dass ihm Hilfe zuteil würde. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier mit einem Leiden, mit einer Krankheit, vielleicht körperlich, vielleicht auch seelisch. Eine Krankheit, die deine Lebensqualität, deine Leistungsfähigkeit enorm einschränkt. Und nicht alle Lähmungen sieht man so wie bei diesem Gelähmten, der da auf der Bahre lag. Manche Lähmungen sind ja auch tief in uns drin. Lähmungen, die aus unserer Geschichte, aus unserer Biografie kommen, die uns so wie auf einer Bahre liegen lassen. Manchmal ist es vielleicht auch das Gefühl, nicht klarzukommen mit dem Geld, mit dem anderen Geschlecht, mit dem Internet, vielleicht mit dem Essen oder Trinken. Oder es ist diese tiefe Lähmung, die durch Ablehnung, durch Minderwertigkeit, durch Hoffnungslosigkeit in dein Leben gekommen ist. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber vielleicht kennst du das. Diese Momente der Lähmung, wo du einfach nur da liegst und denkst, Gott, hilf mir. Und dieser Gelähmte in unserer Geschichte war eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Aber er hatte ein großes Plus. Er hatte Freunde. Er hatte Menschen, die bei ihm waren, Menschen, die zu ihm kamen, Menschen, die Anteil nahmen an seinem Leid, Menschen, die ihn nicht allein ließen in seiner Krankheit. Und ein paar von diesen Menschen sind hier, die werden mir jetzt auch helfen hier. Menschen, die zu ihm kamen, und als diese Menschen hörten von Jesus und von seinen Heilungswundern, kamen sie und schöpften Hoffnung und dachten, wir müssen etwas machen für unseren leidenden Freund. Und sie packten die Trage und sie hoben sie hoch und sie brachten den Gelähmten an den einen Ort, wo sie hofften, dass er Hilfe finden würde, hin zu Jesus. Ich würde jetzt gerne eigentlich so ein bisschen hier bleiben. Ihr macht das super. Herzlichen Dank euch. Ihr dürft sie wieder ablegen. Wie steht es denn um uns? Sehen wir die Schwachheiten und die Leiden unserer Nächsten? Bewegt es uns, wenn wir sehen, wie sie leiden? Bist du auch ein solcher Freund, der dann kommt, der da ist, der anpackt, der nicht allein lässt, dem der Kranke vertrauen kann, sich anvertrauen kann, mit dessen Hilfe er rechnen kann? Bist du bereit, dir Zeit zu nehmen, für andere da zu sein, sie in ihrem Versagen, in ihren Schwächen zu lieben, bei ihnen zu bleiben, sie nicht allein zu lassen mit ihren Nöten und sie immer wieder vor Jesus, zu Jesus hinzutragen? In unserer Geschichte geht es so weiter, als die Männer zu dem Haus kamen, in dem Jesus lehrte, heißt es, sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber wegen der Menschenmenge, vielleicht noch größer als hier, konnten sie nicht zu Jesus durchkommen. Versteht ihr, die Menschenmenge, die drückte gegen dieses Haus. Alle wollten so nahe wie möglich dran sein. Selber vielleicht krank, selber brauchten sie Hilfe. Die waren nicht interessiert, da diese Störung durchzulassen. An dem Punkt geben viele von uns viel zu schnell auf, wenn wir für andere um Heilung beten, wenn wir für andere oder wenn wir andere Menschen zu Jesus bringen und nicht gleich beim ersten Mal durchkommen, nicht gleich etwas geschieht, dann höre ich manchmal so Aussagen, ja, vielleicht ist es ja nicht Gottes Willen, dass du geheilt wirst. Oder, ja, Gott muss etwas Großes mit dir vorhaben, dass er dir so etwas zumutet. Oder du musst einfach mehr Lobpreis machen, mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr glauben. Und versteht ihr, diese Aussagen mögen ja alle gut gemeint sein. Aber sie trösten den Kranken, den Leidenden nicht wirklich. Oft laden sie zusätzliche Last auf ihn, weil er muss sich ja dann denken, dann liegt es also doch an mir, dass Gott nicht eingreift. Anders hier bei den Freunden der Gelähmten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie an verschiedenen Orten versucht hatten, durchzukommen und nicht durchgekommen waren. Sie versuchten, ihn dahin zu bringen, heißt es, sie konnten nicht bis zu Jesus durchkommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie verzweifelt waren, aber sie wollten nicht aufgeben. Und so legten sie die Bahre kurz ab, steckten die Köpfe zusammen und machten ein Brainstorming. Und einer von denen hat wahrscheinlich so frustriert rausgelassen, ja, wir können ja aufs Dach klettern und irgendwie da ihn durchs Dach runterlassen. Und ein anderer sagt, cool, Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Komm, das machen wir. Und so lesen wir dann, so stiegen sie auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen die Bahre mit dem Kranken mitten in der Menge genau vor Jesus nieder. Gute Menschen, gute Freunde sind Menschen, die mir helfen, in jeder Lebenslage zu Jesus zu kommen. Auch dort, wo ich mich unfähig und gelähmt fühle. Die keine Widerstände scheuen. Sie haben Glauben, wo ich keinen mehr habe. Sie sehen Wege, wo ich keine Wege mehr sehe. Sie beten für mich, wenn ich selber nicht mehr beten kann. Sie geben mich nicht auf. Ja, sie tragen mich auf meiner Bahre bis zu den Füßen von Jesus. Wollen wir solche Menschen für andere sein? Wie geht Jesus mit dem Kranken um? Ich kann mir vorstellen, wie die Anwesenden die Luft anhielten. Müsst ihr euch vorstellen, es bricht ab, plötzlich der Lehm runter, Staubwolke, Schilfrohr, alles kommt da runter von der Decke. Jesus blinzelt mit Staub in den Augen hoch und die Leute auch. Und Jesus schaut in diese erwartungsvollen Gesichter von vier Leuten, die da oben durch das Loch hindurch gucken. Und es heißt, als er ihren Glauben sah, Und wir fragen uns vielleicht, ja, was sieht denn Jesus in diesen vier Dachzerstörern? Ich glaube, er sieht Glauben, Mut, Entschlossenheit. Kommt mir gerade Cool Runnings in Sinn. Ich sehe Mut, ich sehe Glauben, ich sehe Kraft. Er sieht die Liebe zu ihrem Freund und das berührt das Herz von Jesus. Bei vielen Heilungsberichten heißt es, wie Jesus sagt, Frau oder Mann, dein Glaube hat dir geholfen. Und hier in diesem Heilungsbericht ist eine Ausnahme. Einzigartig, dass in unserer Geschichte nicht der Glaube des Gelähmten, der da auf seiner Bahre liegt, den Unterschied macht, sondern der Glaube seiner Freunde. Als Jesus ihren Glauben sah, ein junger Mann aus unserer Gemeinde verunfallte, ich glaube im letzten August oder Juli, beim TÜV-Fahren schwer. Und wir bangten um sein Leben. Wir wussten nicht, ob er es überleben würde oder nicht. Und viele Freunde kamen mit der Familie zusammen und beteten inständig um Rettung, um Wiederherstellung, um Heilung dieses jungen Mannes. Immer wieder kamen sie zusammen. Immer wieder. Und die Fortschritte der Heilung waren viel schneller, viel tiefer, viel besser, als die Ärzte in ihren kühnsten Vorstellungen erwartet hätten. Er kann heute wieder arbeiten und er wird am 1. Juni im Männerlife zusammen mit seiner Familie seine Geschichte erzählen unter dem Titel »Dem Tod entronnen, ein TÜV-Unfall und seine heilsamen Folgen«. Die Rede ist von Michi Leuenberger. Ihr seid herzlich zu dem Anlass eingeladen, dürfen alle kommen. Ist das nicht ermutigend für uns alle? Wenn wir im Gebet Freunde, Familienangehörige, Menschen, die Hilfe, Vergebung, Heilung nötig haben, zu Jesus bringen, dass wir damit rechnen dürfen, dass er sie berührt. Ja, Jesus lässt sich durch Freunde, durch Väter und Mütter im Glauben, durch Fürbitterinnen und Fürbitter, die einstehen, bewegen. Und viele von euch, weiß ich, beten schon seit Jahren, Jahrzehnten für Anliegen, für Menschen. Ihr seid treu dran geblieben, auch für Leute, die schon lange leiden. Und ihr betet und ihr bringt sie vor Gott und er sieht diese Liebe, diesen Glauben von eurem verborgenen Dienst im Gebet. Herzlichen Dank euch. Es berührt Gottes Herz. Und dann tut Jesus zwei Dinge. Erstens, Jesus sagt zu dem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, aber ich denke, jetzt liegt er da. Die ganze Aufmerksamkeit von allen Leuten ist auf ihm. Und Jesus spricht über seine Sünden. Also es ist schon ein bisschen peinlich. Und ich kann mir vorstellen, auch die vier Freunde da oben waren verwirrt, irritiert. Sie hatten erwartet, dass Jesus den Kranken heilen würde. Und jetzt entblößt er ihn oder stellt ihn bloß vor all den Menschen als ein Sünder. Und noch andere regen sich auch auf. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer, die dachten nämlich, was maßt der sich an, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt? Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Und dann spricht Jesus als zweites ein Wort der Heilung. Er sagt, aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Sagt er zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der Gelähmte steht auf, nimmt seine Bahre und läuft davon. Und die ganze Menge ist erschüttert, erschrocken, begeistert, jubelt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Auch wenn in der Bibel nicht jede Krankheit mit Sünde in Zusammenhang gebracht wird, wird an unserer Geschichte deutlich, dass es Jesus noch viel, viel wichtiger ist, dass du innerlich geheilt wirst von dem, was dich kaputt macht, als dass dein Körper geheilt wird von seinen Krankheiten. Warum? Weil Sünde sich in unserem Leben noch viel lähmender auswirkt als jede körperliche oder seelische Krankheit. Krankheiten können zwar unseren Körper oder unsere Seele angreifen und schwächen. Sünde aber schwächt und verdirbt dein Herz, deine Beziehungen, auch deine Beziehung zu Gott. Sie trennt uns von Gott. Und deshalb braucht unser innerer Mensch diese göttliche Heilung noch viel mehr als unser Körper. Wir werden alle irgendwann mal sterben. Unser Körper ist vergänglich, aber unser inwendiger Mensch, der wird erneuert von Tag zu Tag. Dem müssen wir Sorge tragen. Drittens, Worte der Heilung. Einige von euch kennen noch das Lied: Warum Gott's denn nicht als solo recht? Warum kann's allein nicht gehen? Kommt, niemand? Weil der Leige ganz verloren bist und dir niemand helfen kann. Ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfet mir einander auf dem Weg, es ist reich. Ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfet mir einander, es ist reich. An dem merkt man, wie alt ich schon bin. Die Bibel legt großen Wert darauf, dass Glaube kein Solo-Christen-Projekt ist. Wenn ein Glied leidet, wenn du leidest, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib, die ganze Gemeinde mit. Wir brauchen einander, gerade bei unseren seelischen und körperlichen Nöten. Jakobus spricht in Kapitel 5, 16 über drei verschiedene Aspekte, in denen Worte zu Worten der Heilung werden. Ich lese euch nochmal Vers 16. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Also zuerst wird hier auch, wie auch schon in den Versen vorher, davon gesprochen, von Sünde, von innerer Krankheit. Sündenbekenntnis schafft Heilung. Wir können krank werden oder bleiben, wenn Scham, Schuld, Konflikte im Verborgenen bleiben. Deshalb bekennt einander eure Sünden. Das ist die Einladung, verborgene Dinge ans Licht von Gott zu bringen, miteinander das zu tun. Wir sollen unsere Schuld nicht verdrängen, wir sollen sie nicht irgendwie kleinreden, nein, wir sollen sie benennen und bekennen. Und das ist häufig schon ein erster Schritt in Richtung Heilung, innere Heilung, so wie wir auch im Leben in Freiheit Kurs gelernt haben. Manchmal muss eben eine Wunde aufgeschnitten werden, dass der Eiter rausfließen kann und dass Heilung geschehen kann. Und das ist nicht immer angenehm. Und so ein Sündenbekenntnis kann so ein Öffnen der Wunde sein. Bekennt einander eure Sünden heißt, wir sollen das gegenseitig tun. Da gibt es keine besseren und schlechteren unter uns. Wir machen uns eins in dem, dass wir einen Raum schaffen des gegenseitigen Vertrauens, einen Raum der Annahme, wo wir eben nicht Verurteilung, sondern Wiederherstellung und gegenseitige Hilfe im Mittelpunkt haben. Dann das Zweite, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Im Gebet bringe ich die Nöte meines Bruders, meiner Schwester, die Schwachheiten zu Jesus. So wie die vier Freunde. Ich packe an seiner Bahre mit an. Vielleicht sind wir auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert und wir beten miteinander für die Nöte dieses Gelähmten, der vielleicht nicht mehr selber beten kann. Wir beten für sie, da wo sie kaum mehr Glaube haben. Wir sprechen Worte der Heilung über ihnen aus. Und ihr Lieben vom Gebetsteam, herzlichen Dank, dass ihr uns da Sonntag für Sonntag vorangeht und Glauben investiert und betet mit Menschen für ihre Nöte. Danke euch. Wir wollen von euch lernen und uns von euch inspirieren lassen, dass wir das auch tun. Dann heißt es hier noch, das Gebet des Gerechten vermag viel. Nun, wer ist denn dieser Gerechte? Im Gebet vertrauen wir nicht auf unsere eigene Glaubensleistung, auch nicht auf unsere besondere Frömmigkeit. Das Gebet des Gerechten ist das Gebet eines Menschen, der nichts mehr von sich selbst erwartet, aber alles von Gott. Verstehst du? Wenn du gerecht gemacht bist, oder du kannst nur gerecht gemacht werden, wenn du glaubst, dass Jesus deine Ungerechtigkeit am Kreuz getragen hat und du seine Gerechtigkeit im Glauben als Geschenk annehmen kannst. Wenn du das im Glauben angenommen hast, dann wird auch dein Gebet ein Gebet eines Gerechten, einer Gerechten sein. Warum? Weil Jesus dich zum Gerechten gemacht hat. Und dann hat dein Gebet Kraft, weil dein Vertrauen nicht auf dir selbst ist und auf deiner frommen Leistung, sondern auf ihm. Verstehst du? Unsere Autorität und Vollmacht im Gebet kommt allein von Jesus. Im Gebet richten wir auch nicht unsere Erwartungen aneinander, sondern gemeinsam auf ihn. Wir werden heute um Heilung für Kranke beten. Aber ich möchte nicht verpassen, dir Gelegenheit zu geben, dass du mit jeder Sünde, mag sie auch noch so tief und gravierend sein, heute zu Jesus kommen kannst und Vergebung finden kannst. Johannes, 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel macht deutlich, Sünde und Krankheit sind beides Werke des Teufels, Werke des Feindes von Gott. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um dir Vergebung zu schenken und auch Heilung für unsere Körper. Die Vergebung, die ist uns zugesagt. Die Heilung unserer Körper ist teilweise, weil wir von diesem Teil des Reiches Gottes schon einen Anteil sehen, aber noch nicht alles. Aber Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir wollen heute im Glauben an ihn miteinander vor ihm stehen. Amen.